Guten Morgen. Ja, schön euch zu sehen nach diesen Feiertagen. Heinz, das war eine sehr passende Einleitung. Oh, wunderbar. Dankeschön. Ich hatte ganz ähnliche Gedanken, denn irgendwie liegt so eine total turbulente Woche hinter uns. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber letzte Woche stand ich noch hier vorne, habe von Marburg erzählt, von diesem schrecklichen Unglück. Dann kam irgendwie schon direkt Weihnachten und diese schönen Feiertage, dieser schöne Gottesdienst hier. Es gab viele Geschenke, es gab Essen, es gab eine schöne Zeit. Hoffentlich hattest du eine schöne und nicht so stressige Weihnachtszeit. Und mitten in dieser Zeit kam diese schreckliche Nachricht, dass ein lieber Bruder aus unserer Gemeinde sich das Leben genommen hat. Ich denke, das hat manche erschüttert, vielleicht hörst du es auch gerade zum ersten Mal. Und es war sehr turbulent, es war sehr bewegt und das macht was mit uns. Auch mir ging es so in den letzten Tagen, dass Freude und Verzweiflung irgendwie sehr dicht beieinander waren. Vielleicht kennst du diese Zeiten, vielleicht war auch dein ganzes Jahr so, dass Freude und Verzweiflung sich irgendwie abgewechselt haben und ganz dicht beisammen waren. Und daher würde ich gerne aus aktuellem Anlass über einen Text sprechen aus der Apostelgeschichte 16, der sehr gut passt. Und wo es genau um dieses Thema geht, wir finden hier fröhliche Menschen, wir finden verzweifelte Menschen, alles in einem Raum beisammen. Und das ist ein Text, der mir persönlich sehr Mut macht, auch wenn es vielleicht sehr dunkel aussieht. Ich habe schon mal vor einem Jahr über diesen Text gepredigt, weiß vielleicht noch jemand, vielleicht auch nicht. Und da hatte ich ein bisschen anderen Schwerpunkt. Aber dieser Text passt sehr gut. Wir sehen anhand des Beispiels von dem Kerkermeister, wie von Verzweiflung, wie aus der Verzweiflung Freude entstehen kann. Darum soll es heute gehen, von der Verzweiflung zur Freude. Aber zuerst zum Hintergrund, was ist hier an dieser Stelle geschehen? Warum diese Geschichte? Wir befinden uns in Apostelgeschichte, das ist ja so das biblische Buch, wo die Gemeinde gebaut wird, wo Leute losziehen, von Jesus erzählen und eine Gemeinde nach der anderen entsteht. Und Paulus und Silas befinden sich gerade auf ihrer zweiten Missionsreise. Sie sind unterwegs und sie wollten gerade nach Asien gehen, aber werden von Gott daran gehindert und er begegnet ihnen in einem Traum und schickt sie nach Mazedonien. Ich habe das hier mal markiert, das ist im heutigen Griechenland, Philippi. Ich war selber mal dort, so ein paar Ruinen stehen da noch. Gott schickt sie nach Philippi und vermutlich betritt an dieser Stelle in Philippi zum ersten Mal ein christlicher Missionar europäisches Festland. Also so kam das, die christliche Botschaft nach Europa, genau an dieser Stelle, in dieser Geschichte. Die ersten Menschen kommen zum Glauben. Und nach einiger Zeit taucht auch eine Sklavin auf, die besessen ist. Und Paulus befreit sie, er heilt sie, aber da sie wahrsagen konnte, wurde sie ganz gut ausgenutzt von ihren Besitzern. Und alle freuen sich, dass diese Frau frei ist, nur die Besitzer nicht. Ihre Besitzer packen Paulus und Silas, schleppen sie zu den Soldaten, schleifen sie dorthin und dort werden sie auf heftigste verprügelt, es werden Lügen erzählt und sie landen im tiefsten Gefängnis. Und hier treffen Paulus und Silas auf den Kerkermeister, um den es heute gehen soll. Und diese Begegnung, die hat wirklich sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und ja vermutlich für immer verändert. Lass mich mal den Text lesen. Apostelgeschichte 16, ab Vers 25. Also Paulus und Silas sitzen im Gefängnis und um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sich taufen. Und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Ja, was für eine Geschichte. Eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel, weil es so wunderbar beginnt und so wunderbar endet. Der Kerkermeister bekommt den Auftrag, diese Gefangenen sicher zu verwahren. Und das tut er. Er tut das mit Bravour, wahrscheinlich sogar überkorrekt. Er wirft diese beiden ins tiefste Gefängnis und befestigt ihre Füße an einem Block. Also es muss der sicherste Ort im Gefängnis gewesen sein. Es muss ungemütlich gewesen sein, bis zum geht nicht mehr. Und viel mehr wissen wir nicht über den Kerkermeister. Also wir können das nur erahnen, wie der sonst so drauf war. Er hat seine Arbeit gut gemacht. Er war ein römischer Soldat. Vermutlich war er wohlhabend. Vermutlich war er ein zuverlässiger Soldat, der Verantwortung hatte, der seinen Job gut gemacht hat, dem es wichtig war, sein Bestes zu geben, seinen Chef zufriedenzustellen. Und das musste er auch. Sonst hätte er mit harten Konsequenzen rechnen müssen. Also ein römischer Soldat, dem ein Gefangener verloren geht, der wurde in vielen Fällen selbst hingerichtet. Man muss dazu sagen, er hat wahrscheinlich eine Frau, vermutlich hat er Kinder, vielleicht hat er ein Haus gehabt, vielleicht hat er Knechte gehabt, es ist hier die Rede von ihm und die in seinem Haus waren, also das muss schon ein wohlhabender Mensch gewesen sein. Aber ein Ereignis reicht, um seine Welt durcheinander zu bringen. Und vielleicht kennst du das. Eigentlich ist alles gut, eigentlich läuft vieles gut in deinem Leben, aber ein Ereignis kann manchmal ausreichen, dass das ganze Kartenhaus, was du dir aufgebaut hast, zusammenfällt. So war es bei ihm. Er steht dort mit dem Schwert in der Hand und will sich das Leben nehmen. Was war passiert? Paulus und Silas sind eigentlich diejenigen, die hätten verzweifeln müssen. Die sind voller Tatendrang, voller Freude nach Europa gereist, wollten von Jesus erzählen und alles geht schief. Sie werden verprügelt aufs Heftigste und landen im tiefsten Gefängnis. Aber sie singen und beten Gott an, voller Freude. Was für eine Geschichte. Die beiden beten Gott um Mitternacht an und mittendrin greift Gott ein. Er schickt ein Erdbeben, die Mauern wackeln, die Türen gehen auf. Der Kerkermeister erwacht und er denkt, alle sind weg, alle sind abgehauen. Und ich weiß nicht genau, was er sich noch alles gedacht hat, aber er hat das Schwert in der Hand und will sich das Leben nehmen. Und genau hier setzen wir ein. Ich würde nämlich gerne so mit zwei Punkten durch diesen Text gehen. Erstens, was sind Ursachen für so eine Verzweiflung? Wie kommt es dazu, dass Menschen in tiefe Verzweiflung geraten? Und zweitens, wie kommt man da raus? Was ist der Weg zur Freude? Mit den beiden Punkten würde ich gerne mal durchgehen und wenn ich hier von Verzweiflung spreche, dann meine ich nicht nur Suizid, dann meine ich nicht nur Selbstmordgedanken, wie es hier im Text und auch aktuell gerade der Fall ist. Vielleicht trägst du ganz andere Lasten mit dir herum, vielleicht hast du ganz andere Sorgen, vielleicht hast du ganz andere Dinge, die dich bewegen und die dir auf dem Herzen liegen und dann darfst du dich auch angesprochen fühlen. Von der Verzweiflung zur Freude. Was sind Ursachen dafür? Warum tut der Kerkermeister das? Also warum diese extreme Situation? Der war ja wirklich absolut verzweifelt. Also ein Suizid wird ja auch oft als Verzweiflungstat bezeichnet. Irgendwie sieht er in diesem Moment keine andere Option. Er sieht das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr. Alles ist verschwommen, man sieht nur noch Dunkelheit und keinen Ausweg. Und genau das ist ja das Fiese an Depression und an Verzweiflung, dass nur noch das als die einzige wirkliche Lösung erscheint und alles andere verblasst. Wie kam es bei ihm dazu? In diesem konkreten Beispiel können wir es nur erahnen. Vielleicht war es sein Perfektionismus. Vielleicht hat er Angst gehabt zu versagen. Vielleicht hat er Angst gehabt, schlecht dazustehen. Er wollte alles richtig machen. Vielleicht hat er seine Hoffnung auf falsche Dinge gesetzt. Vielleicht lag seine Hoffnung im Leben genau darin, dass er sagt, ich muss einen richtig guten Job machen und nur wenn ich das mache und das läuft, dann kann ich wirklich glücklich sein. Vielleicht hat er Angst vor seinen Vorgesetzten gehabt. Das war auf jeden Fall dabei. Vielleicht hat er Angst vor einer bitteren Strafe und hat lieber sich selbst zuvorkommen wollen und das Leben nehmen wollen. Glaubt man aktuellen Statistiken, dann sind die Zahlen in Deutschland unfassbar hoch. Wahrscheinlich so hoch wie nie zuvor, auch in der jungen Generation, auch bei älteren Leuten, dass Menschen niedergeschlagen sind, hoffnungslos, keinen Sinn im Leben sehen, mit Depressionen und auch mit Selbstmordgedanken zu kämpfen haben. Ja, und gerade rund um Weihnachten sind die Zahlen von Menschen, die sich selbst das Leben nehmen, unfassbar hoch. Mehr als sonst im Jahr. Dass Menschen verzweifeln und in solche Phasen geraten, kann ganz viele verschiedene Gründe haben. Da gibt es nicht eine Schablone, wie das passiert, sondern das können diese Gründe sein. Das können schwere Depressionen sein, das kann Stress sein, ein großer Leistungsdruck, der auf einem lastet. Das können Todesfälle im Umfeld sein, das kann Missbrauch sein auf verschiedene Art und Weisen. Das können Süchte sein, ein schlechtes Gewissen, was einen umtreibt. Das kann eine Unzufriedenheit mit sich selber sein, schlimme Erlebnisse aus der Vergangenheit und vieles, vieles mehr. Die Unterschiede sind so vielfältig. Und vielleicht kennst du jemanden, der mit Verzweiflung zu kämpfen hat. Und dann will ich dich ermutigen, bitte verurteil diesen Menschen nicht. Denn du weißt nicht, dass diese Person bewegt und was diese Person durchmacht. Das wissen wir nie. Und ich will dich auch ermutigen, so ein Zustand ist nicht unnormal. Das kann jedem von uns so ergehen. So ein Zustand ist nicht unnormal. Ich glaube, ich mache das jetzt nicht, aber wenn ich um ein Handzeichen bitten würde, wer von euch hat schon mal tiefe Verzweiflung in seinem Leben empfunden? Ich glaube, viele Hände würden hochgehen. Und ich glaube, viel mehr von uns haben mit konkreten Selbstmordgedanken zu kämpfen, als uns das gerade bewusst ist. Wir kommen hier rein und strahlen und haben eine schöne Zeit, aber was in Menschen, die dir gegenüberstehen, vorgeht, das wissen wir oft nicht. Und im Ansatz kennen viele von uns das ja auch. Vielleicht hast du nie mit so direkten Zweifeln und Selbstmordgedanken zu tun gehabt, aber ich persönlich kenne das im Ansatz. Es gibt Zeiten, wo ich versagt habe. Zeiten, die einfach schwer sind, Zeiten, die auf einem lasten. Und in diesen Momenten kennen wir doch diesen Gedanken, was wäre, wenn ich jetzt nicht mehr da bin? Das wäre doch einfacher, wenn ich jetzt nicht mehr hier wäre. Ich kenne diese Gedanken sehr gut. Denn wenn es dir ähnlich geht, dann will ich dich ermutigen, dass das erstmal nichts Außergewöhnliches ist. Das ist auch nichts, wofür du dich schämen musst. Manche denken gerade im christlichen Umfeld, wenn ich das erzähle, dann werde ich dafür verurteilt. Dann bin ich vielleicht ein Versager, ein schlechter Christ. Und das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Wir als Gemeinde denken nicht so oder wir wollen nicht so denken. Wir wollen auch nicht so übereinander reden. Wir wollen es besser machen. Denn wir leben in einer gefallenen Welt voller Versuchungen, voller Gefahren, voller Schwachheit und voller Sünde. Und wir leben in unserem fleischlichen Körper. Wir sind noch nicht beim Herrn, wir sind noch nicht in dieser schönen Himmelsstadt. Es kommen Versuchungen und die sind so unterschiedlich. Jeder erlebt das ganz unterschiedlich. Deswegen kann es passieren, dass Menschen in tiefe Verzweiflung geraten. Wir sind von Sünde, Schwachheit und Sorgen geplant. Jeder hat seine anderen Baustellen. Bei jedem sieht das anders aus. Ganz nebenbei erwähnt, finde ich es übrigens auffällig, äußerst auffällig, dass viele Depressionen und auch viele Ursachen für Verzweiflung rein körperliche Dinge sein können. Eine schlechte Ernährung, Hormone und vieles mehr, Nährstoffmangel, also unterschiedlichste Sachen, die nicht mal irgendwie eins von diesen Dingen als Hintergrund haben. Und nur weil jemand so eine Phase durchmacht, ändert das nichts an der Identität. Es ändert nichts daran, dass man ein geliebtes Kind Gottes ist, auch wenn man gerade in einer Krise steckt. Aber auch wir Christen, wir können verzweifeln am Leben und unter Beschuss stehen. Das finden wir auch in der Bibel. Viele Beispiele. Zum Beispiel Paulus. Ganz interessanter Abschnitt in 2. Korinther 1, wo Paulus einen Einblick in sein Gefühlsleben gibt. 2. Korinther 1, Vers 8. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Das klingt ganz schön depressiv, oder? Über die Maßen beschwert, über die Kräfte hinaus. Paulus war am Ende, hatte eine Phase im Leben, wo er am Leben verzweifelt ist. Ich könnte weitere Leute aufzählen, ein Jona, ein Hiob, ein König David, ein Prophet Elia, Männer Gottes in der Bibel, die am Leben verzweifelt sind, die solche Gedanken hatten, die damit zu kämpfen hatten. Es ist nicht unnormal, in solchen Phasen zu stecken. Also lasst uns nicht stolz oder hochmütig auf andere Leute herabschauen und sagen, wie kann man nur als Christ so etwas durchleben? Sondern lasst uns demütig anerkennen, dass es dir und mir genauso ergehen kann und dass wir andere Baustellen haben und andere Kämpfe im Leben. Denn wenn du selbst nie an so einem Punkt warst, wenn du es selber nie so durchgemacht hast, dann wirst du es, glaube ich, auch nie völlig verstehen. Vielleicht im Ansatz, aber wenn du es nicht erlebt hast, dann sollten wir ganz vorsichtig sein, wie wir darüber reden und denken. Ich komme zum zweiten Punkt, der Weg zur Freude. Das Spannende und Wunderschöne in diesem Text ist, dass dieser Mann sich nicht umbringt. Es geht gut, es ist ein Happy End. Es beginnt mit einem verzweifelten Mann, der keinen Ausweg sieht, und am Ende, der letzte Vers, da sehen wir einen jubelnden Mann. Er jubelt mit seinem ganzen Haus. Eine schöne Geschichte. Vorab möchte ich sagen, bevor ich auf diesen Punkt eingehe, du darfst traurig sein. Du darfst Phasen der Verzweiflung haben. Nur weil ich jetzt darüber spreche und hier einen Weg aufzeigen möchte, wie man zur Freude findet, möchte nicht sagen, dass ich da irgendwie eine schnelle und einfache Lösung anzubieten habe. Es gibt Zeiten der Trauer und das ist okay. Menschen in der Bibel haben getrauert, auch ein Jesus Christus selbst kannte Traurigkeit. Also es ist okay, nicht immer freudestrahlend durch die Gegend zu laufen und die ganze Welt umarmen zu wollen. Alles hat seine Zeit und Heilung ist ein Weg. Heilung ist ein Prozess. Und über diesen Prozess, über diesen Weg der Freude, würde ich gerne anhand von diesem Text mit uns reden, denn ich finde hier einige wertvolle Dinge, wie man von Trauer zur Freude gelangen kann. Vier Gedanken möchte ich gerne mit euch durchgehen. Und das erste ist eigentlich ganz simpel. Also hört sich leicht an, ist in der Umsetzung wahrscheinlich sehr schwer. Das erste, wozu ich ermutigen möchte, ist, suche das Gespräch mit Menschen. Und genau das ist ja hier im Text passiert. Paulus sieht den Kerkermeister in Not und er ruft mit lauter Stimme, tu dir bitte kein Leid an. Paulus kommt auf ihn zu und sucht das Gespräch. Wie gut, dass er das gemacht hat. Denn dieses eine Gespräch hat wirklich alles verändert. Und so ist das, ein Gespräch mit einer Person kann alles verändern. Das unterschätzen wir oft. Aber redenden Menschen kann geholfen werden. Und dazu lade ich dich heute ein. Diese Predigt soll auch eine Einladung sein, zu reden. Die Sorgen und die Dinge, die in deinem Herzen sind, ans Tageslicht zu bringen. Dafür braucht es zwei Sachen. Es braucht Menschen in der Gemeinde, die ein offenes Herz dafür haben. Es braucht Menschen in der Gemeinde, die das sehen, die mit offenen Augen herumlaufen und nachfragen und ein offenes Herz dafür haben, wie könnte es eigentlich meinem Bruder, meiner Schwester gehen. Man sieht das Menschen ja oft nicht an und deswegen ist ein herzliches und ehrliches, wie geht's dir eigentlich wirklich, so viel wert. Unterschätzen wir das nicht. Wir brauchen jeden von euch in der Gemeinde. Als Gemeindeleitung schaffen wir das gar nicht, an jedem ganz dicht dran zu sein, das ist so viel. Wir brauchen einander. Lass uns mit offenem Herzen und mit offenen Augen durch diese Gemeinde gehen. Wo sind Menschen im Umfeld, die traurig sind? Wo sind Menschen, die zu kämpfen haben, die leiden, die vielleicht schon länger nicht mehr da waren? Vielleicht bedrückt sie etwas. Geh und frag nach. Wo sind Menschen, die vielleicht Andeutungen machen oder komische Sachen sagen? Ich habe jetzt die Tage erst von einer Statistik gehört, dass 80% der Menschen, die sich das Leben nehmen, es vorher ankündigen. 80% der Menschen, die sich das Leben nehmen, kündigen es irgendwie irgendwo an. Lass uns das ernst nehmen, wenn dir was auffällt. Wir brauchen Menschen mit offenen Herzen und offenen Augen. Und dann braucht es Menschen, die mutig sind und sich öffnen. Es braucht Menschen, die von ihrem Kummer erzählen, die sich trauen. Und dazu will ich dich einladen, es gibt Hoffnung, auch wenn du es gerade nicht siehst. Und es gibt Menschen, die dir helfen wollen, auch wenn du das nicht glauben kannst. Es gibt hier in diesem Raum viele Menschen, die gerne helfen wollen. Bitte such das Gespräch. Ich lade dich ein, mit allem, was du hast, zu Menschen zu gehen, denen du vertraust. Und ja, auch bei uns, bei der Gemeindeleitung, bist du immer willkommen. Trau dich und sprich an, was in dir vorgeht. Wir wollen für dich da sein. Dafür haben wir Gemeinde. Weil wir es nicht alleine schaffen. Wir brauchen ja einander. Und bitte warte nicht, bis jemand zu dir kommt und nachfragt. Denn das sieht man dir wirklich nicht an. Ich kann super Lächeln aufsetzen, aber innen drin geht es mir schlecht und das kann keiner sehen. Deswegen traue dich und mach diesen Schritt. Vertraue dich Menschen an. Ein Gespräch kann alles verändern. Das ist gar nicht so einfach. Als Leidender hat man manchmal das Gefühl, dass niemand mit dir was zu tun haben will, weil man leidet. Dann ist man ja irgendwie ein schlechter Mensch oder nicht liebenswert. Und manchmal ist das der Fall. Manchmal stimmt das sogar. Wir leben in einem Land, in der Leistung großgeschrieben wird. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo jeder selbst für sein Glück und für sein Leid verantwortlich ist. Deswegen soll auch jeder selber damit zu kämpfen haben, oder? So denken wir manchmal. Und manche sind tatsächlich lieber mit leistenden Menschen als mit leidenden Menschen zusammen. Das fand ich einen wertvollen Satz. Manchmal sind wir lieber mit leistenden Menschen als mit leidenden Menschen zusammen. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die leiden, dann geh ihnen bitte nach. Trau dich. Manchmal ist man überfordert und weiß nicht, was soll ich denn sagen, wie soll ich das angehen? Sag einfach, ich hab dich gern, ich bin für dich da und erzähl doch mal, wie geht's dir. Und dann hör einfach zu. Viel mehr braucht es manchmal gar nicht. Und wenn man das tut, wenn man Menschen nachgeht, die trauern, dann bereichert man das Leben einer anderen Person. Und man bereichert auch sein eigenes Leben. Das erfahre ich immer wieder. Wenn man Menschen nah ist, die traurig sind, die leiden, da wird man oft selbst ermutigt in dieser Zeit. Also, ich bitte dich, tu dir kein Leid an. Wenn du gerade ähnliche Gedanken hast, tu es bitte nicht. Es gibt Hoffnung, auch wenn du es gerade nicht sehen kannst. Dieser Tag ist absolut trüb. Es ist neblig, du guckst raus und du guckst nur 5 Meter weit. Mehr sieht man nicht. Und an diesen dunklen und trüben Tagen könnte man denken, es gibt ja gar keine Sonne mehr. Die haben wir lange nicht mehr gesehen. Aber die letzten 3 Tage waren so herrlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe es genossen. Diese Sternenhimmel am Abend, diese Sonnenauf- und Untergänge. Die Sonne ist da. Nur wir sehen sie manchmal nicht. Hoffnung ist da. Nur vielleicht siehst du es gerade nicht. Und deswegen such Menschen und rede mit Menschen, die dir genau das nochmal zeigen können. Es gibt Hoffnung, auch für dich. Und Männer, das geht jetzt besonders an euch. Die Frauen, die können das oft besser. Wir Männer tun es viel schwerer, damit unseren Mund aufzukriegen und etwas zu sagen. Bitte hört gut zu, Männer, denn oft ist das Stolz. Wir denken, wir sind besonders männlich und besonders stark, wenn wir nichts sagen. Und wenn wir alles in uns hineinfressen und alles alleine schaffen. Ich liebe das ja auch, alles alleine zu schaffen. Also beim Autofahren zum Beispiel liebe ich das. Wenn meine Frau am Ende der Fahrt sagt, wow Simon, du brauchst gar kein Navi, du bist ja heftig. Ja klar, weiß ich doch. Ich liebe das, wenn ich alleine den Weg finde. Ich bin einmal die Strecke gefahren, danach habe ich es drauf und kann nachher allen erklären, wie toll und wie männlich ich bin, dass ich es ganz alleine geschafft habe. Das steckt in mir drin als Mann, ich liebe es, alles alleine zu schaffen. Und das ist ja auch beeindruckend. Aber beim Thema Leid und Verzweiflung ist es was anderes. Liebe Männer, bitte fangt an zu reden. Bitte macht den Mund auf. Es ist Stärke, wenn wir unsere Grenzen erkennen und wenn wir uns Hilfe suchen. Viele Paare suchen sich keine Hilfe, weil sie sagen, wenn ich mir Hilfe suche, ist das ja ein Zeichen für Schwachheit. Nein, wenn du dir Hilfe suchst, ist das ein Zeichen von Stärke. Das müssen wir anerkennen. Wir schaffen es nicht alleine, dieses Leben zu bewältigen. Sprich mit Menschen. Der zweite Gedanke, der mir im Text auffällt, ja, Glaube an Jesus Christus. Er klingt so einfach und das ist ja genau die Frage, die diesen Kerkermeister im Moment beschäftigt. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ich weiß nicht, warum er diese Frage stellt. Ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht hat er irgendwas mitbekommen. Vielleicht hat er gehört, dass das Missionare sind. Vielleicht hat er mitbekommen, dass Paulus und Silas diese Magd befreit haben. Vielleicht hat er auch nachts diese Gesänge gehört. Vielleicht hat er mitbekommen, wie Menschen in der Stadt schon zum Glauben gekommen sind. Ich weiß es nicht. Aber er kommt zu diesen Menschen, weil er merkt, hier sind Menschen der Hoffnung. Hier sind Menschen, die meine Fragen beantworten können. Was muss ich tun, ihr Herren, dass ich gerettet werde? Kurze Frage. Merken Menschen dir an, dass du ein Mensch der Hoffnung bist? Merken Menschen, dass sie zu dir kommen können, wenn sie Fragen haben? Lass uns danach streben, dass wir immer mehr solche Menschen der Hoffnung werden, zu denen man gerne kommt, bei dem man gerne seine Fragen los wird. Und der Kerkermeister fragt in seiner Verzweiflung, ja, wie werde ich eigentlich Christ? Das ist seine Frage. Wie werde ich Christ? Und die Antwort von Paulus ist überraschend und herrlich zugleich. Denn es gibt vieles, was er nicht sagt. Er sagt nicht, streng dich an, werd ein besserer Mensch, schaff alles alleine, hol alles raus aus deinem Leben. Er sagt auch nicht, komm erstmal zu unserer Kirche, wir treffen uns hier mit Lydia und so ein paar anderen, komm zu uns, werd Mitglied und dann bist du gerettet. Kirche ist wichtig, sogar sehr, sehr wichtig. Also komm zur Kirche, aber Kirche rettet nichts. Er sagt auch nicht, hör erstmal auf mit deinen Selbstmordgedanken. Komm erstmal klar auf dein Leben. Was hast du, was machst du da überhaupt? Nein, all das sagt er nicht. Die klare und einfache Antwort auf diese Frage ist, glaube an den Herrn Jesus. Punkt. Das war's. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Wenn du dich fragst, wie kommt man eigentlich in den Himmel? Hier steht's. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das reicht, um ein neues Leben zu beginnen. Du wirst nicht gerettet, weil du mal irgendwo getauft wurdest. Du wirst nicht gerettet, weil du auf irgendeiner Kirchennamensliste stehst. Du wirst kein Kind Gottes, weil du versuchst, immer nett und freundlich zu sein, sondern allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Wenn du persönlich glaubst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, wenn du persönlich glaubst, dass er am Kreuz für dich als Sünder gestorben ist und wieder auferstanden ist, dann hast du neues Leben, dann hast du Vergebung und dann hast du eine neue, lebendige Hoffnung. Ich habe einen schönen Vers mitgebracht aus 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wozu? Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln oder in der Himmelsstadt für uns aufbewahrt ist. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann schenkt er neues Leben. Dann hast du Vergebung und eine lebendige Hoffnung. Diese Hoffnung ist lebendig, weil sie schon jetzt anfängt, uns zu motivieren und durchzutragen. Das ist keine Todhoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung, weil Jesus lebt. Und wenn du Kind Gottes bist, dann wirst du ihn in Ewigkeit sehen und dich an ihm erfreuen. Und dann ist für dich ein unvergängliches Erbteil bereit. Was für eine Hoffnung. Egal wie schwer das Leben ist, das gilt und das ist unvergänglich und unverwelklich. Ich finde das so schön, denn Petrus schreibt diese Worte an eine Gemeinde, die in Not ist. Eine Gemeinde, die unter Verfolgung steht und großen Druck um sich herum hat. Und er beginnt diesen Petrusbrief und immer sagt, Leute, schaut auf Jesus, schaut auf die Ewigkeit. Das macht Mut. Das ist eine lebendige Hoffnung, die schon jetzt durchträgt und schon jetzt hilft, weiterzumachen. Die Kindergeschichte passt wunderbar heute dazu. Haltet durch, Jesus lebt. Und an dieser Stelle möchte ich einen Einschub machen und einmal kurz weggehen vom Text. Denn ich glaube, das ist die Frage, die viele in diesen Tagen bewegt. Wie ist das jetzt nach einem Suizid? Bin ich dann gerettet oder nicht? Kann jemand, der sich selbst das Leben genommen hat, noch in den Himmel kommen? Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast. Wir haben als Gemeindeleitung da nochmal viel nachgedacht und viel gesprochen in den Tagen. Wir hatten so einen Fall auch noch nicht in der Gemeinde. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu reden. Wisst ihr, letztendlich ist Gott der gerechte Richter. Und Gott entscheidet. Und nicht wir fällen das Urteil. Ich bin so froh, dass Gott der Richter ist. Und er ist gut. Und er ist gerecht. Und trotzdem sind Fragen da. Und trotzdem gibt es Hinweise in der Bibel, über die ich gerne mit euch sprechen würde. Als Gemeindeleitung verstehen wir es so, dass ein Suizid eine Sünde ist. Das steht nicht direkt in der Bibel, es wird von Suizid berichtet, aber es wird nicht direkt wertend über Selbstmord gesprochen. Aber so verstehen wir das, dass nur der Schöpfer allein das Recht hat, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Also Suizid ist keine schöne Sache, es ist eine Sünde, aber wir haben Hoffnung. Wir verstehen die Bibel so, dass es Hoffnung für Gläubige gibt, die sich in der Verzweiflung des Lebens das Leben nehmen. Wir glauben, dass ein Mensch, der wirklich wiedergeboren ist, der eine Bekehrung erlebt hat, der an Jesus Christus glaubt, dass der wirklich gerettet ist, ja auch, wenn er in der Verzweiflung sich das Leben nimmt. Warum? Ein Mensch, der bekehrt ist, dem sind alle Sünden vergeben, nicht nur ein paar. Und Jesus ist nicht nur für ein paar Sünden gestorben, sondern für alle Sünden. Und es heißt in der Bibel, dass ein Erbe bereit liegt für wiedergeborene Menschen. Haben wir gerade gelesen. Ein unvergängliches Erbe. Und in Römer 8 heißt es, in Vers 38, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf. Nichts und niemand kann uns trennen von ihm. Bald wird hier vorne an der Gemeinde ein großes Plakat hängen mit dem Vers aus 1. Johannes 5, Vers 12. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus Christus hat, der hat es. Der muss keine Werke mehr hinzufügen, der hat das Leben. Und so glauben wir es, dass wir nicht durch Werke gerettet werden, sondern allein durch Glauben, allein durch Gnade. sonst müsste ich den ganzen Tag Angst haben. Vielleicht habe ich gerade noch einen lieblosen Gedanken gehabt, habe noch nicht Buße dafür getan. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich dann verloren oder nicht? Nein, wir glauben, das Blut Jesu hat für alle Schuld bezahlt und werden durch Werke nicht gerettet, sondern durch den Glauben. Nicht die einzelne Tat, sondern der Glaube entscheidet darüber, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und das soll keine Werbung für Suizid sein. Das soll kein Freifahrtsschein für so etwas sein. Wenn du jetzt in diese Richtung denkst, dann schmeißt das Denken ganz schnell über Bord. Denn das ist eine schlimme Sache. Im Gegenteil, wie Paulus wollen wir heute zurufen, bitte tu dir so etwas nicht an. Denn es gibt Hoffnung. Wir sehen zwei Extreme, wie man als Christ mit diesem Thema umgehen kann. Das eine ist die Verharmlosung, das andere ist die Verurteilung. Manche könnten jetzt hier rausgehen und sagen, ach Mensch, dann ist ja alles okay, ich werde eh gerettet, dann ist es ja gar kein Problem. Das wäre eine Verharmlosung von Suizid. Denn es ist eine ernste und es ist eine schlimme Sache. Warum? Es ist Sünde. Und mit Sünde ist nie zu spaßen. Ich meine, stell dir vor, du beendest damit dein Leben und sagst quasi mit dieser Tat aus, ich glaube nicht, dass Gott mir noch helfen kann, machst die Augen zu und einen Moment später machst du sie auf und stehst in der Gegenwart deines Richters. Das sollte uns erschüttern. Es ist keine leichte Sache. Wie willst du Jesus so begegnen? Wie willst du ihm gegenüberstehen? Was wirst du ihm sagen, wenn du so vor ihm stehst? Wir wollen es nicht verharmlosen. Wir wollen auch keinem das Heil absprechen. Aber vielleicht zeigt auch so ein Schritt, dass du vielleicht das Evangelium, dass jemand das Evangelium noch gar nicht verstanden hat. Auch das könnte sein, muss nicht sein. Es gibt gläubige Menschen, die so weit gehen, aber vielleicht zeigt das, dass du etwas ganz Wichtiges noch gar nicht verstanden hast. Auf jeden Fall tut man seinem Umfeld Schaden an. Und das ist so. Man sagt, dass man im Schnitt durch einen Selbstmord mindestens 6 Menschen zurücklässt, die nicht wissen, wie sie weiterleben sollen. Das ist der Durchschnitt. 6 Menschen nach einem Suizid stehen da und wissen nicht, was sie machen sollen, wie sie damit umgehen sollen. Manchmal sind es viel mehr. Und bei vielen Menschen kommt dieser erste Gedanke auf, bin ich vielleicht schuld? Habe ich vielleicht dazu beigetragen? Ein schrecklicher Gedanke. Und wenn du so denkst, mal sowas erlebt hast, dann möchte ich heute entlasten. Verantwortlich ist dafür die Person selber und nicht du. Wir wollen nicht verharmlosen. Es ist keine Werbung, ganz im Gegenteil. Es ist vielmehr eine Einladung, über den gnädigen Gott zu staunen, der selbst in deiner Verzweiflung noch voller Gnade ist. Und wir wollen es nicht verteufeln, wir wollen es nicht verurteilen. Wir wollen nicht mit hoher Nase rumlaufen und sagen, wie kann man nur als Christ so etwas machen? Wir wollen es nicht erheben, wir wollen es nicht wichtiger fühlen, denn das kann jedem von uns erschüttern. Niemand von uns ist davon frei, vielleicht auch so etwas durchzumachen. Oder noch schlimmer, wir wollen auch niemand das Heil absprechen. Ich kann das nicht. Einer Person, die ihr Leben lang als Christ gelebt hat, als wiedergeborener Mensch, wegen einer Tat zu sagen, okay, und jetzt ist es vorbei. Das können wir von der Bibel her nicht. Okay, so viel erstmal dazu. Ist kein leichtes Thema heute Morgen. Wenn du Fragen hast dazu, wenn da einiges hochkommt bei dir, dann bist du eingeladen, auf uns zuzukommen. Lass uns reden. Redenden Menschen wird geholfen. Und vor allem, komm morgen um 18 Uhr nochmal wieder in die Gemeinde. Wir haben extra ein Treffen angesetzt, eine Gesprächsrunde, wo wir genau über dieses Thema Suizid reden möchten, uns austauschen möchten, auch über den konkreten Fall und wo wir Fragen beantworten möchten. Einige haben ja schon Fragen geschickt. Du kannst gerne Fragen auch anonym über den Link reinschicken oder gib's so weiter. Wir wollen ins Gespräch kommen und eure Fragen da ernst nehmen. Ich werde auch nochmal einen Podcast rumschicken von der FTH Gießen, wo Helge Stadelmann auch nochmal sehr wertvolle Dinge dazu gesagt hat. Es liegen im Foyer gute Flyer aus, gute Broschüren, die man für wenig Geld erwerben kann. Und wenn du kein Geld dabei hast, dann sag Bescheid, dann machen wir das zu wertvollen, seelsorgerlichen Themen. Es gibt Hilfe. Und darüber wollen wir reden. Ich habe auch gute Bücher dabei. Wenn du mal eine gute Buchempfehlung brauchst, komm gleich bei mir vorbei. Kannst gerne mal reingucken, auch gerade zu solchen und ähnlichen Themen. Ja. Wir gehen zurück zum Text, zur Frage, wie komme ich zur Freude? Erstens, durch das Gespräch mit Menschen. Zweitens, Glaube an Jesus Christus. Der Glaube an Jesus Christus verändert alles. Wir haben von der Hoffnung gesprochen, von einem Erbteil gesprochen. Es ist eine neue Ausrichtung im Leben. Wenn du Jesus glauben und vertrauen lernst, dann heißt das auch, dass wir seiner Allmacht vertrauen dürfen. Dass er einen Weg daraus finden kann. Aus der Verzweiflung. Dann heißt das, dass wir seiner Liebe vertrauen dürfen, dass er in deiner Verzweiflung und Not dich sieht und dass du schon jetzt bei ihm geborgen bist. Dass du schon jetzt von ihm Hilfe empfangen kannst. Dass du schon jetzt in seine Arme laufen darfst mit all deinem Kummer und deinen Sorgen und deinen Fragen. Oh, und wie schön wird es sein, wenn wir wirklich einmal vor ihm stehen und für immer bei ihm sind. Ein dritter Gedanke, häng dein Herz an Jesus. Ich glaube vom Text her, dass das ein Problem vom Kerkermeister war, dass sein Herz an den falschen Dingen hing. Paulus und Silas waren anders unterwegs. Ihr Herz hing an Jesus. Und als ihnen alles andere genommen wurde, als sie versagt haben, als sie keinen Erfolg mehr hatten, waren sie immer noch fröhlich, weil ihr Herz an Jesus Christus hing. Sie hätten verzweifeln müssen, aber sie hingen nicht an weltlichem Wohlergehen. Ihr Herz hing nicht an geistlichen Erfolgen oder an Anerkennung oder sonst was, sondern an Jesus allein. Sie haben ihre Hoffnung nicht auf Unvergängliches gesetzt, nicht auf Vergängliches gesetzt. Aber wir tun das oft. Wir setzen auf die Familie, auf die Karriere, auf Geld, auf Erfolg, auf Liebe, auf Anerkennung. Und wenn das wegbröckelt, dann fällt unser ganzes Kartenhaus zusammen. Deswegen häng dein Herz an den unvergänglichen und wunderschönen Jesus Christus. Der will und der kann durchtragen. Bau dein Haus auf ihn, auf festem Grund. Wenn er deine größte Freude im Leben ist, dann ist Freude nicht die Abwesenheit von Schmerz, sondern ist Freude die Gegenwart Gottes. Ein Satz, der mir nochmal sehr wichtig geworden ist. Freude liegt nicht in der Abwesenheit von Schmerz, sondern Freude liegt in der Gegenwart Jesu. Das ist ein Geheimnis, wozu ich dich einlade, das zu entdecken. Ein vierter Gedanke, suche einen neuen Fokus. Wer in Verzweiflung verstrickt ist, der braucht einen neuen Fokus. Denn wenn man verzweifelt ist, dann sieht man oft nur noch das Schlechte. All das Schöne, was um einen herum passiert und die Sonne, die da ist, die sieht man oft nicht mehr. Man ist wirklich sehr schmalspurig unterwegs und kann vieles nicht mehr sehen. Man dreht sich viel um sich selber, denkt an seine Sorgen und Probleme und befindet sich in einer Abwärtsspirale. Du brauchst einen neuen Fokus. Die schönen Sonnenuntergänge, die schönen Sternhimmel, der schöne Frost am Morgen, all das sieht man nicht mehr. Die schöne Gemeinschaft, all das Gute, was man erlebt hat im Leben, all das verblasst, man sieht es nicht mehr. Deswegen ändere die Perspektive, auch wenn das gerade unvorstellbar klingt, aber bete zumindest dafür, dass Gott dir hilft, einen neuen Fokus einzunehmen. Und das ist nicht nur ein Problem von verzweifelten Menschen, das ist von uns allen das Problem. Es gibt einen Arzt, Dr. Scott Peck, der sagte, es ist wirklich merkwürdig, dutzende Male haben Patienten oder Bekannte mich gefragt, Dr. Peck, warum gibt es so viel Böses in der Welt? Aber in all den Jahren hat mich kein einziger gefragt, warum gibt es so viel Gutes in der Welt? Interessant, oder? Paulus und Silas sitzen im Gefängnis, von stinkenden Ratten umgeben und beten an. Und in dieser Not sehen sie eine Chance. Sie beten lauter als Jesus an und denken sich vielleicht, Mensch, wenn wir jetzt von Jesus singen, hier sind so viele Menschen, die können nicht weglaufen, vielleicht gebraucht er das. Vielleicht will Gott uns gerade jetzt gebrauchen. Als die Türen aufgehen, packen sie nicht ihre Sachen und laufen weg, sondern sie warten und nutzen die Chance, um ihrem Gefängnismeister, der sie eingesperrt hat, zu Jesus zu führen. Sie haben einen völlig anderen Fokus. Sie drehen sich nicht um sich selber, sondern sie sehen die Chance. Was kann der Herr gerade jetzt vorhaben in deiner Situation? Immer wieder höre ich von Christen, die im Krankenhaus landen, dass Gott die total gebraucht. Ich musste an Elfie denken in der Vorbereitung. Ich denke, die meisten kennen Elfie, sitzt im Rollstuhl, hat eine schwere Krankheit und immer wieder gebraucht Gott sie im Krankenhaus. Immer wieder berichtet sie davon, ja, da ist sogar einer zum Glauben gekommen im Krankenhaus, weil sie dort im gleichen Zimmer war. Gottes Wege sind so unbeschreiblich. Und das wünsche ich uns, dass wir das sehen. Vielleicht bist du genau an der Stelle, wo du gerade bist. Und vielleicht lebst du genau das, was du gerade erlebst, weil Gott was mit dir vorhat. Weil er dich genau hier gebrauchen möchte. So wie ein Paulus und ein Silas. Aber das sehe ich nur, wenn ich um einen neuen Fokus bete. Ich war krank, Oktober und November, viele haben es mitbekommen, es war ätzend, es war wirklich nervig. Und dann war ich endlich gesund und dann wurde Nicole krank. Oh, es war nervig. Es waren wirklich 3 Monate, die nicht schön waren, so kurz vor Weihnachten. Man will stark sein, man will ein starker Papa sein, man will ein starker Ehemann sein, man will ein starker Pastor sein und merkt, es geht gerade nicht. Man schämt sich, man ärgert sich. Es war keine leichte Zeit. Es ist Verzweiflung. Und man weiß nicht, warum und wieso. Und irgendwann habe ich gemerkt, vielleicht will Gott mir was beibringen. Vielleicht will Gott mir genau das zeigen, dass ich eben nicht stark bin. Dass ich schwach bin. Dass ich Hilfe brauche. Dass ich abhängig vom Herrn bin. Dass ich ohne ihn gar nichts tun kann. Vielleicht ist genau das die Lektion, die ich lernen musste in dieser Zeit. Deswegen lass uns um einen neuen Fokus beten. Wenn du sorgenbeladen bist und dich um dich selber drehst, dann sag Stopp. Dann hör auf, dich in diesem Karussell weiterzudrehen. Und anstatt immer nach dem Warum zu fragen und warum ich, fang an nach dem Was jetzt zu fragen. Hatte Alex auch schon in der letzten Predigt erwähnt. Ronald Dunn, auch ein Autor von einem guten Buch, was ich hier dabei habe, der bezeichnete die Frage, warum ich, als eine Scheuklappenfrage. Warum ich ist eine Scheuklappenfrage, die, wie hat er es gesagt, die uns zu Gefangenen des Chaos macht. Eine Scheuklappenfrage, die uns zu Gefangenen des Chaos macht. Ein schönes Bild, oder? Aber die Frage, was jetzt, die öffnet diese Scheuklappen und die lässt dich weiter sehen. Und die lässt dich mehr sehen. Wir sehen uns nicht mehr als hilflose Opfer, sondern als Empfänger der Fürsorge Gottes und als Werkzeug in seiner Hand. Oh, und das wünsche ich dir, dass du das wieder sehen kannst. Vielleicht liegt in deinem Leid gerade jetzt eine große Chance. Vielleicht will der Herr dich gerade jetzt gebrauchen. Ich sehe es beim Kerkermeister, wie er verändert wird. Ab Vers 33, dieser harte Gefängniswärter nimmt die Männer zu sich, der lädt sie ein, der öffnet seine Türen, der wäscht ihnen die Wunden, der reinigt sie, der lässt den Tisch decken, der hat Gemeinschaft mit ihnen, der fragt sie aus, er lässt sich taufen. Und obwohl da noch ganz viele ungeklärte Fragen sind, das Gefängnis ist ja immer noch kaputt. Es ist mitten in der Nacht, wenn morgens der Chef wach wird, was wird das für ein Theater geben? Es sind so viele ungeklärte Fragen und trotzdem fängt er an zu dienen und einen anderen Fokus einzunehmen. Das wünsche ich uns auch. Ich möchte zusammenfassen. Wir haben heute in der Apostelgeschichte gesehen, wie ein Mann am Leben verzweifelt. Wie er keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sich das Leben zu nehmen und am Ende in der Freude landet. Vielleicht ist es bei dir nicht so intensiv, aber vielleicht kennst du auch du genau solche Zeiten oder kennst Menschen, die gerade in so einer Not stecken und die Lasten mit sich herumtragen. Und dann lade ich dich ein, genau diese Botschaft zu Herzen zu nehmen. Es gibt erstens völlig verschiedene Ursachen für Leid. Wir können nicht in das Herz eines Menschen hineinschauen. Egal ob Christ oder nicht Christ, egal ob arm oder reich, uns alle kann das übereilen. Menschen kommen an ihre Grenzen, ja, auch wiedergeborene Christen. Und zweitens, wie kommt man zur Freude? Wie kommt man da raus? Wir brauchen einander. Ist für mich eine ganz, ganz fundamentale Hilfe. Ein gutes Gespräch, ein ich hab dich lieb, ich bin für dich da, ein ich sehe deine Not, kann unfassbar tröstlich für einen Menschen sein. Bitte lasst uns nicht nur einander sagen, dass wir einander helfen sollen, sondern lasst es uns tun, lasst es uns leben. Und Menschen brauchen nicht immer eine Lösung, Menschen brauchen oft einfach jemand, der zuhört. Und dann kommt zu Jesus. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, lade dich ein, das festzumachen. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Denn dort fängt eine Hoffnung in deinem Herzen an, die wächst und die aufblüht und die bis in die Ewigkeit reicht. Komm zu Jesus. Lass dich retten. Und lerne ihm wieder zu vertrauen. Lerne ihm Glauben zu schenken. Schau auf ihn. Ich glaube, dir ist es gar nicht bewusst, aber er leidet viel mehr mit dir, als du das jetzt gerade weißt. Viel mehr. Es gibt diesen Spruch, da ist viel mehr Gnade in Christus als Sünde in uns. Es ist viel mehr Gnade in Jesus als Sünde in uns. Und dann häng dein Herz und deine Hoffnung allein an ihn. Es gibt so viele schöne Dinge in der Welt, an der dürfen wir uns erfreuen, aber häng dein Herz doch nicht daran. Das wird alles vergehen. Freude vergeht, weil wir uns an vergänglichen Dingen erfreuen. Wann verstehst du das endlich? Freu dich an ihm. Und dann bete um einen neuen Fokus. Nicht nur warum ich, sondern was jetzt, Herr? Was hast du vor? Was darf ich lernen? Wie darf ich gerade jetzt ein Segen für andere sein? Diese Geschichte ist schon sehr schön. Es gibt ein Happy End. Und der Prozess der Heilung geht sehr schnell. Das ist alles in einer Nacht passiert. Also in einer Nacht ist der Mann von Selbstmordgedanken zu einer Heilung und zur Freude gekommen. Manchmal ist das so. Vielleicht gehst du raus nach dieser Predigt oder nach einem Gespräch und bist geheilt und dir geht's gut. Vielleicht dauert es auch. Oft dauert es, bis wir Heilung erfahren. Ich hatte mit einer Bibelstelle sehr zu kämpfen, das will ich euch gerne noch erzählen. Mit Matthäus 11, Vers 28. Als wir eine schwere Phase im Leben durchgemacht haben, haben wir diese Stelle gelesen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, sagt Jesus. Hört man immer wieder. Okay, also ich muss beten, ich muss zu Jesus kommen und dann wird auf einmal alles gut. Haben wir gemacht, aber es wurde nicht alles gut. Es war immer noch schwer. Hat gedauert. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass dieser Vers nicht heißt, komm zu Jesus und dann wird ein Hebel umgelegt und alles ist gut, sondern komm zu Jesus und ab da beginnt ein Prozess der Heilung. Ab da beginnt etwas und ab da kann es gut werden, wenn wir zu ihm kommen und alle unsere Sorgen, unser Herz bei ihm ausschütten. Die Richtung ist gut, aber es kann dauern. Ich lade dich ein, heute Morgen auf Jesus zu schauen. Ich lade dich ein, zu ihm zu kommen. Ich lade dich auch ein, das Gespräch mit Menschen zu suchen. Und vielleicht erlebst du es nach und nach wie Christopher Morley, der sagte, ich hatte 1 Million Fragen an Gott, aber als ich ihm gegenüberstand, waren sie alle weg. Sie zählt nicht mehr. Ich lade dich ein, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Vielleicht wird dort einiges klarer. Und ich möchte schließen mit Psalm 42, Vers 12. Was bist du so verwirrt, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Ihn, meine Hilfe und mein Gott. Amen.